Liebe Gemeinde, es gab in Deutschland einmal eine Zeit, da machte die Mode die Menschen gleich. In meiner Konfirmandenzeit wurde ein Konfirmand von einer Mädchengruppe gefragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Irgendwie waren die Verwechselten auch selbst schuld daran. Lange Haare, die gleichen Jeans. Die Mode machte die Menschen gleich. Aus dieser Zeit stammt die Anekdote, wo sich zwei Leute in der Kirchenbank unterhalten. Ja, ja, die heutige Jugend. Man kann Mädchen und Jungs kaum voneinander unterscheiden. Gucken Sie mal dahin. Den Jungen könnte man glatt für ein Mädchen halten. Stimmt, das ist meine Tochter. Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Bin ich auch nicht. Ich bin die Mutter. So konnte es damals gehen. Die Mode machte die Menschen gleich. Andere Menschen macht das Elend gleich. Leidensgefährten gehören zusammen. Jesus trifft eines Tages eine Gruppe von 10 Männern, die hatte das Elend zusammengeführt. Es waren alte, junge, einer war vielleicht ein Gelehrter, ein anderer Soldat, ein dritter war Zolleinnehmer gewesen, einer war Ausländer. Es war eine gemischte Gesellschaft, aber nun waren sie an einem Punkt alle gleich. Das Elend hatte sie zusammengeführt. Diese 10 Männer hatten die gleiche Krankheit, Aussatz. Wir würden heute sagen Lepra. Und wen damals dieser Aussatz erwischte, der war ein Todeskandidat. Solche Leute wurden von der Gesellschaft auf besondere Weise behandelt. Sie wurden ausgeschlossen, sie wurden ausgegrenzt, ausgesetzt. Denn als Todeskandidaten wurden sie zur Leprastation gekarrt, hinaus vor das Dorf. Und mit faulen Händen, mit fressenden Geschwüren waren sie Ausgestoßene, Abgeschriebene. Und über dem Eingang ihrer primitiven Wohnstätte hieß es Zutritt verboten, Ansteckungsgefahr. Niemand durfte näher als 50 Meter herantreten, außer den Priestern. Denn die Priester waren damals zugleich eine Art Vertreter der Gesundheitsbehörde. Denn je nachdem konnten sie einen Gesundheitspass ausstellen oder einen Todesschein. Andere Entlassungspapiere gab es auf dieser Isolierstation nicht. Ich lese den Predigttext aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und als Jesus nach Jerusalem wanderte, begab es sich, dass er durch Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich hänge beim Lesen dieses Predigttextes an dem einen Satz fest. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Ich finde, dieser Hilferuf geht unter die Haut. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, hab doch Erbarmen mit uns. Solche Hilferufe sind bis heute nicht verstummt. Sie erreichen uns jeden Tag. Aus den entferntesten Ecken der Welt schreien Menschen, schreien Gruppen und ganze Völker und Minderheiten: Hilf uns, wir verhungern, wir werden getötet, wir werden gefoltert, habt doch Erbarmen mit uns. Habt doch Erbarmen mit uns. Wird diese Frage heute gehört? Viele Menschen in unserer Zeit hören diese Fragen nicht mehr. Vielleicht, weil sie genug mit sich selbst zu tun haben. Es hat doch auch jeder von uns sein eigenes Päckchen zu tragen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Hören wir noch die Fragen der anderen? Übrigens hatte Jesus auch sein eigenes Päckchen zu tragen. Jesus war gerade auf dem Weg nach Jerusalem, das heißt in die Stadt seines Todes. Jesus ahnte, dass er in Jerusalem sterben würde. Und als er die 10 Leprakranken trifft, da ist Jesus eigentlich der erste Todeskandidat. Jesus hätte allen Grund gehabt, sich um sich selbst zu sorgen, um seine eigenen Probleme. Und er hätte den Leprakranken gut sagen können: Ich habe nur noch ein paar Wochen zu leben. Ich muss selbst sehen, wie ich über diese letzte Runde komme. Ich kann mich nicht noch um eure Probleme kümmern. Und wahrscheinlich hätte auch jeder damals das verstanden. Aber Jesus hat nicht so reagiert. Und das ist das Großartige an ihm und an dieser Geschichte. Jesus sah diese Menschen an. Jesus verschloss nicht die Augen vor der Not dieser Menschen. Er übersieht nicht das Elend der anderen. Jesus hat ein Herz für alle, die von anderen herzlos abgeschrieben sind. Jesus hat offene Ohren für das Rufen aus Bedrängnis und Not. Und Jesus hat offene Augen für die Elendsquartiere dieser Welt. Aber mehr noch, Jesus hat in unserer Geschichte Heilung für die Kranken. Steht es nicht auch in der Bibel: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten? Diese Menschen riefen in ihrer Not und als Todeskandidaten brachen sie auf und als Kandidaten des Lebens kommen sie im Tempel bei den Priestern an und die bescheinigen ihnen: Gesund. Gesund. Das Unmögliche ist möglich geworden. Da treten manche Fragen auf und wir alle haben Erfahrungen mit Krankheit und Gesundung, aber auch mit der Erfahrung, dass es nicht besser werden will. Und wir lesen und hören von Spontanheilungen, die heute noch genauso geschehen, wie sie damals zur Zeit von Jesus passiert sind. Aber diese interessanten Fragen um Krankheit und Gesundung sind eigentlich nicht das Thema unseres Predigttextes. Denn es geht um was anderes. Es geht darum, was nun auf diese Heilungsgeschichte passiert, was nun folgt, wie sich die ehemaligen Todeskandidaten verhalten, als sie gesund geworden sind. Man kann sich den Fortgang der Geschichte so vorstellen, dass diese geheilten Menschen sicherlich in ihre ehemalige Welt zurückkehrten, zu ihren Familien und an ihre Arbeitsstellen. Und ich glaube, dass diese Menschen nicht von Natur aus undankbare Gesellen gewesen sind. Aber sie tauchen bei Jesus nicht mehr auf. In der Schar der Jünger werden sie nicht gesehen. Und das ist das Thema unserer Geschichte. Bis auf einen geben diese Männer ihren Dank nicht an den zurück, dem sie die Heilung verdanken. Nicht an Jesus zurück. Und sie kommen nicht zurück zu ihm. Und das ist doch das an der Geschichte, was uns so schockiert. Und vielleicht schockiert es uns deswegen, weil diese Geschichte uns ganz, ganz nahe ist. Und ich glaube, liebe Gemeinde, diese 9 Männer sind bis heute nicht gefunden. Ich glaube, diese 9 Männer leben immer noch unter uns. Die 9, die in ihrer Not gerufen haben: Herr, erbarme dich. Vielleicht finden wir diese 9 Betten im Krankenhaus, wo Gebete zu hören sind und leise Stimmen: Herr, erbarme dich. Und vielleicht auch Versprechen: Herr, wenn es noch einmal gut wird, dann will ich. Ich glaube, diese 9 Menschen, das sind die unter uns, die Gott angerufen haben und die das Krankenbett verlassen durften, die vielleicht ausgestiegen sind aus dem Blechhaufen ihres Autos nach einem Unfall und noch lebten, oder die ausgestiegen sind aus anderen Trümmerhaufen ihres Lebens und zurückgekehrt sind. Aber was wurde dann? Wenn ich in Borgenteich in der Lourdesgrotte sitze und diese ganzen Schilder sehe neben den Kerzen: Gott hilf, ich will dir, und ich weiß gar nicht, bei diesen unzähligen Schildern, wie viele Versprechen gegeben wurden von Menschen, die gebetet haben: Herr, erbarme dich. Und wenn du mir noch einmal Gesundheit schenkst, dann will ich dir nachfolgen, will ich ganz für dich da sein, will vielleicht dies oder jenes an Gutem tun in dieser Welt. Ich frage mich manchmal, ob all diese Menschen ihre Versprechen erfüllt haben. Ob hinter all diesen Schildern in der Grotte auch die Folgegeschichte steht. Wenn ich manchmal die doch recht spärlichen Besucherzahlen in den Gottesdiensten sehe, dann frage ich mich, wo sind eigentlich die 9? Aber ich glaube nicht, es geht hier um die Frage, warum jemand aus diesem oder jenem Grund nicht in unserer Gemeinde auftaucht, sondern es geht grundsätzlich um die Frage, warum die Menschen nicht in irgendeiner Weise ihren Dank durch Kontakt zum Ausdruck bringen mit der Gemeinde Jesu, wo auch immer. Mit Christen, die sich versammeln, um Gott zu loben. Warum tauchen 9 von 10 Menschen, die so positive Erfahrungen gemacht haben mit dem Stoßgebet und der Erhörung ihres Gebetes, warum tauchen diese Menschen nicht in der Gemeinde Jesu auf? Es kann sein, dass der Alltag uns zu schnell widerhat nach solchen Erfahrungen. Der erste dieser 9, so stelle ich es mir vor, sitzt vielleicht in der Küche, beim Frühstück, im Kreis seiner Familie und sagt sich: Ja, dafür bin ich doch gesund geworden, dass ich wieder zu meiner Familie kann. Bei Jesus bedanken kann ich mich doch später. Nur leider wurde das vergessen. Oder der zweite, so stelle ich es mir vor, der sitzt vorm Fernseher und sagt sich: Seit Jahren keine Informationen, was in der Weltpolitik läuft. Und der Fernseher ist immer noch ein großer Zeitfresser für viele Menschen. Wie viele Stunden bringen manche Menschen vor dem Fernseher, dass sie nicht mehr viel Zeit haben für die Begegnung, für das Reale, für die Gemeinde? Der Zeitfresser Fernsehen ist in unserer Zeit auch durch den Zeitfresser Computer abgelöst worden. Stunden werden davor verbracht, und wir fragen uns, wo unsere Zeit hingegangen ist. Der Dritte, der gesund geworden ist, der hat vielleicht sich gleich beim Sportkurs angemeldet, achtet auf seine Ernährung, isst Vitamine, Salat, der Sport hält ihn fit. Er sitzt auf einem ganz hohen Ross. Ich halte mich jetzt gesund. Nochmal wird mir das nicht passieren. Aber indem wir denken, wir verdanken unsere Gesundheit uns selbst und dem, was wir dafür tun, vergessen wir Jesus. Der Vierte, der war vielleicht schon unterwegs mit einer großen Tafel Schokolade, Merci, um Dankeschön zu sagen bei Jesus. Als ihn seine Kumpels erwischten und zu ihm johlten, sag bloß nicht, du bist jetzt fromm geworden. Du willst doch wohl nicht dahin. Und so kann es uns manchmal passieren, in einem Ort, der überschaubar ist, wo jeder jeden kennt. Du willst doch wohl nicht in die Kirche rennen. Da kriegt dieser Mann einen roten Kopf, geht mit seinen Kumpels in die nächste Kneipe und zahlt eine Runde Korn. Aber das Bedanken bei Jesus hat er vergessen. Der Nächste, der gesund geworden ist, der sagt sich vielleicht, ja, wenn ich es mir genau überlege, das kann doch auch Zufall gewesen sein. Jesus hat doch überhaupt nichts gemacht. Dass ich gerade an dem Tag gesund geworden bin, als ich mal ein Stoßgebet zu ihm gesprochen habe, das war reiner Zufall. Andere haben doch auch gebetet und sind nicht gesund geworden. Also ist das alles reiner Zufall, ob man gesund wird oder nicht. Und so findet dieser Mann, der an den Zufall glaubt, keinen Grund mehr, sich bei Jesus zu bedanken. Und so könnten wir auch die anderen Männer im Geist durchgehen und uns überlegen, wie das heute aussehen könnte. Wo sind die 9? Vielleicht einer noch, der ist vielleicht in die Politik gegangen. Und er wusste, es gibt einen Beschluss, Jesus wegen seiner staatsfeindlichen Äußerungen zu liquidieren. Deshalb bloß keine öffentlichen Dankesbekundigungen gegenüber diesem Mann. Und wer in der Politik ist, ja, der muss Kompromisse machen. Der hat es schwer mit der Jesus-Nachfolge, wenn man sein Fähnlein in den Wind hängen muss. Ist es auch heute eine Versuchung, faule Kompromisse einzugehen, nur damit man den Beifall der Menge bekommt? Welche Gründe diese 9 Menschen heute auch haben, alle 9 sind umgefallen, obwohl alle 9 einmal geglaubt haben, zumindest an diesem einen Tag, als sie gerufen haben, Herr, erbarme dich unser, und sie ein Wunder erlebt haben. Aber zu einer Wende kam es nicht. Denn umkehren heißt Gott die Ehre geben. Und Jesus fragt, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt und Gott die Ehre gibt? Der Einzige, der das gemacht hat, war dieser Ausländer, dieser Samariter. Und der ist auch der Einzige, der das Wort von Jesus hört, dein Glaube hat dir geholfen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ich habe Ihnen dieses Wort aus der Bibel schon zitiert. Aber eigentlich ist das Wort unvollständig, denn der Satz geht in der Bibel noch weiter. Der heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Haben wir Gott schon gedankt? Gott hat ein Recht auf Dankbarkeit. Jesus wartet auf die Umkehr zu ihm. Und das Wort der Dankbarkeit ist schon der erste Schritt dorthin. Der erste Schritt in die Nachfolge. Eine Frau beschrieb, wie sie das erlebt hatte, was wir Heil nennen. Es war die Frau eines Pfarrers und sie erhielt die Diagnose Multiple Sklerose. Da war sie 33 Jahre alt, hatte 2 Söhne im Alter von 4 und 6 Jahren und da erreichte sie diese erschreckende Nachricht. Plötzlich war diese Frau ein Mensch, der sich in tiefer Not befand und auf die Hilfe von anderen angewiesen war. Und sie führt in ihrer Krankheit Tagebuch und beschreibt, wie viele Menschen ihr anfangs ihr Mitleid bekundeten, aber nach einiger Zeit wurden die Telefonanrufe immer weniger. Nur noch selten erkundigte sich jemand aus der Gemeinde nach ihr. Vorher hatte sie dort viele Kontakte und jetzt das Gefühl, als ob sie die Pest hätte. Aber das änderte sich, denn eine Gruppe in der Gemeinde las das Buch von Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Und dabei sprangen den Gemeindemitgliedern einzelne Worte aus diesem Buch geradezu in die Augen. Da schreibt Bonhoeffer, das gemeinsame Leben wird nur dann voller Frieden und gesund sein, wenn es die Leiden und Schwierigkeiten der ganzen Kirche gemeinsam trägt. Und es wurde den Menschen deutlich, wir müssen in dieser Gemeinde jetzt diese Frau tragen, in ihrer Krankheit. Und so riefen sie wieder an. Und eine Frau sagte, ich würde gern Ihre beiden Söhne für einen Tag mal zu uns holen. Ruhen Sie sich einen Tag aus. Und eine ältere Dame in der Gemeinde, die selbst Multiple Sklerose hatte, erzählte, wie sie zu leben versuchte mit dieser Krankheit, und die Gespräche halfen der Pfarrfrau sehr. Die Kirchenältesten der Gemeinde kamen und beteten mit ihr um Heilung, aber auch um Kraft, die Krankheit zu tragen. Und die kranke Frau entdeckte für sich selbst das Buch von Dietrich Bonhoeffer und schrieb in ihrem Kalender die Namen der Menschen auf, die in der Gemeinde krank sind, und fing an, für diese Menschen zu beten. Obwohl sie selbst krank war, dachte sie an die anderen. Diese Frau hat nach den Jahren ihrer Krankheit eine Heilung nicht erlebt. Aber alle Menschen in der Gemeinde, die sie begleiteten, haben erfahren, was das Wort Heil bedeutet. Gesunden in der Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen. Gesunden in der Beziehung zu Jesus. Gesunden zu ihm, der selbst das Heil geworden ist, und zu ihm zurückkehren und Danke sagen. Und das Wort Jesu zu hören. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich wünsche uns allen, dass wir dieses Heil erfahren.